Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Live-Podcast
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Das Intro sonst da so lang, oder? Jetzt sehr lang vorkommen. Aber ich bin bereit für die zweite Episode. Wir sind jetzt eine Woche später. Danke, dass ihr alle eine Woche auf uns gewartet habt und immer noch da seid.
Wir sind stehen geblieben bei Bihar in Bosnien, bei kurz vor dem Checkpoint 6, wo der Flo mich so herrlich am Schmäh gehabt hat.
Sagen wir das? Ja. Also im Einspieler, im letzten, hast du gesagt, wir sind jetzt nach dem Halfway Point und wir haben dann auch die Zwischenstände vom. Aber wir tun jetzt, okay. Wir sind in der Nähe vom Halfway Point, bei holpriger Start. Aber wir machen jetzt weiter, nehmen jetzt die zweite Episode auf, von der zweiten Hälfte vom Bihar.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also für alle, die jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen vergessen haben, was in der ersten Folge gewesen ist. Oder der jetzt da bei uns im Orpheum in der Pause schnell viel getrunken haben und sich nicht mehr so gut erinnern können. Ich bin in der ersten Nacht halt wirklich mit der Müdigkeit nicht so gut zusammengekommen. Es war schlechtes Wetter, es war sehr nass, ich bin dann auch gestürzt. Und wie ich dann quasi mit der Situation umgegangen bin, das möchte ich jetzt noch erzählen, weil das haben wir in der letzten Episode nicht mehr so im Detail besprochen. Ich habe dann einen Powernap gemacht und mich hingelegt. Man ist natürlich nach so einem Sturz einmal, da sind irgendwie Stresshormone hoch und da ist man zuerst einmal kurz hellwach und irgendwie auch geschockt. Aber das lässt dann recht bald nach und das Ganze ist schon ein Zeichen, dass man irgendwie vielleicht nicht hundertprozentig konzentriert ist. Das heißt, ich habe mich dann hingelegt, 10 Minuten circa, habe ich den Handywecker eingestellt und bin aber 2 Minuten vor dem Handywecker wieder munter gewesen. Das heißt, in Wirklichkeit war das eher so hinlegen, Augen zumachen, entspannen und nicht wirklich einschlafen.
Darf das Ganze, kurz,
ja.
Bei so unsupported Ultrarennen ist ja die Frage nach dem Schlafplatz immer bisschen eine Challenge, vor allem bei Schlechtwetter. Wo hast du da geschlafen? Wie hat es dort ausgeschaut?
Es war eine Bushaltestelle, die überdacht war. Und deswegen war es insofern ganz nett, weil es hat dann zwar in der Nacht geregnet, aber nicht so stark. Es war kein Wind im Prinzip. Und ich habe mir dann das warme Trikot, das Langarm-Trikot drüber gezogen zum Wärmen. Ich habe keinen Schlafsack mit dabei gehabt. Auf den habe ich schon verzichtet, aus Gewichtsgründen. Aber das war dann eigentlich warm genug. Ich habe mir die Beinlinge drüber gezogen, das lange Trikot und dann habe ich mich für 10 Minuten irgendwie warm und geborgen gefühlt auf dieser Bushaltestelle.
Normalerweise haut die so ein Powernap ja voll viere. Also das wirkt ja Wunder. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe das auch schon oft genug bei dir beim Ram gesehen. Hat dieser auch so gut gewirkt? War es dann auch voll da und voll frisch im Kopf?
Ich habe den Powernap ein paar Mal wiederholen müssen, und zwar, weil es dann hell geworden ist, da war ich dann bereits auf der Etappe 7, also bei Checkpoint 6, beim Halfway Point und wirklich vorbei. Und ich habe dann auf Etappe 7 sind 3 wirklich sehr hohe Anstiege und da geht es dann los, also mit den richtig großen und schwierigen Bergen. Und ich habe dann immer wieder nach Abfahrten insgesamt 3 Mal mich nochmal hinlegen müssen. Also das war dann wirklich einfach abbogen in eine kleine Seitengasse oder bei so einem Parkplatz, wo irgendwie so ein bisschen so eine gepflegte Wiesenanlage gewesen ist oder so. Einfach irgendwo im Schatten für 3 Minuten teilweise nur. Ich bin weggestellt auf 5 Minuten und bin wieder davor munter gewesen. Also es waren insgesamt am Vormittag noch 3 Powernaps, weil ich einfach aus dieser bleiernen Müdigkeit nicht wirklich rausgekommen bin. Irgendwie war es so, als ob mir der Sturz ein bisschen so mein Konzept zerstört hat. Ich weiß nicht warum, ich bin dann irgendwie einfach verunsichert gewesen, weil ich mir dann einfach immer gedacht habe, hey, wenn du müde bist am Radl und bergauf ist eh kein Problem, da geht der Blutdruck und der Puls nach oben, auch wenn der Abfahrt. Ich weiß einfach, dass man mit Müdigkeit sich nicht spülen braucht, dass es gefährlich ist, ich möchte nicht irgendwas riskieren und ich lege mich lieber 2-3 Minuten hin. Habe ich in der Form noch nie erlebt, dass ich das so oft machen muss, bis ich wieder einigermaßen fit bin. Und ja, so hat sich das irgendwie den ganzen zweiten Tag, zumindest bis Mittag, so dahin gezogen.
Aber du kannst es dir ja erlauben, du hast ja fast 2 Stunden Vorsprung. Kann man mal 3 kleine Bauern aufs Einlegen?
Ich war bei den ersten 5 Abschnitten, habe immer die Bestzeiten gehabt und bei Etappe 6, also zum Hafepoint hin, war ich das erste Mal mit dem Robert identisch. Da habe ich meinen Vorsprung nicht ausbauen können. Da war das mit Sturz und ersten Powernap, glaube ich. Oder war das danach? Auf jeden Fall, dort war das erste Mal der Robert gleich schnell und beim nächsten Checkpoint, wo dann die wüden Berge gekommen sind, hat der Robert dann schon ein paar Minuten aufgeholt. Der Adam aus Polen war etwas weiter hinten. Der war ca. 3 Stunden hinter mir. Aber ich habe natürlich gewusst, das Duell mit dem Robert und mir wird dann das werden, wahrscheinlich das, auf das wir uns alle konzentrieren, wenn wir beim Rennen fahren, schauen, wie es läuft.
Ich habe jetzt da stehen, Einspieler Olympiaberg, aber bevor wir dazu kommen, jetzt meine Frage, ist es jetzt der King of the Mountain, die Sonderwertung, ist es dieser Berg?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das vor dem Rennen nicht so genau angeschaut. Erstens hat der Robert gesagt, er fährt gezielt auf die Bergwertung, dann habe ich gewusst, soll er machen, er ist bergauf besser wie ich, mir ist die Bergwertung ziemlich egal. Aber ja, es ist so, wie du sagst, nur ich habe zum Beispiel jetzt nicht genau geschaut, ob der ganze Checkpoint als eigene Bergwertung gerechnet wird, wo man dann einen eigenen Award gewinnen kann, oder nur innerhalb von dieser Etappe dieser eine Berg. Mittlerweile weiß ich, es war nur dieser eine Berg, aber das war mir im Rennen einfach echt komplett egal. Ich bin da nicht irgendwie schneller oder langsamer gefahren, sondern habe einfach nur geschaut, dass ich so gut meinen Rhythmus wie möglich irgendwie durchziehen kann.
Jetzt rechts ist ein bisschen, dass ich mich nur so Larifari vorbereitet habe. Olympiaberg, und jetzt muss ich echt ganz tief kramen, weil so alt bin ich noch nicht, aber da waren die Olympischen Spiele 84.
Schon, es steht da, ich habe es außergeschrieben, Olympiaberg aus dem Jahr 1984, Jahorina Skigebiet, und das ist mit 1670 Metern auch der höchste Punkt im Rennen.
Super, ja, hätte ich nur schauen brauchen besser. aber ich glaube, das waren die Olympischen Spiele, wo Österreich ganz, ganz wenige Medaillen gemacht hat. Ich glaube, nur eine Bronzemedaille in der Abfahrt, glaube ich mich so irgendwie dran erinnern zu können. Egal, dort sind noch die alten Olympia-Anlagen. Es gibt ja diese Fotos von dieser Bobbahn und der verfallenen Skisprunganlage. Hast du das sehen und wahrnehmen können?
Ja, schon. Das war in der Nähe von Sarajevo. Also die Olympischen Spiele waren damals in Sarajevo. Und es war alles sehr gut zu sehen, weil man fährt da sehr langsam auf, weil es wirklich sehr steil ist und hat man dementsprechend genug Zeit zum Schauen. Und es ist wirklich ein komisches Bild, weil, wie vorher schon erzählt, es ist dort alles so dicht und grün bewachsen. Es ist halt wirklich wie Regenwald fast ein bisschen oder wie Dschungel, ganz, ganz schöne Pflanzenvielfalt. Und zwischendrin halt einfach die Liftanlagen, die im Winter in Betrieb sind. Das ist dort noch ein aktives Skigebiet. Aber es stehen halt einfach viele leere Hotels herum. Das ist alles im Sommer quasi außer Betrieb, scheinbar. Vielleicht gibt es ein paar, die offen haben für Sommertourismus. Aber es hat so gewirkt, als wäre da vieles sehr leer. Und dann fährt man auf. Es hat dort auch wieder geregnet. Und die Manuel ist gestanden, da war wirklich jede schlechte Straße im Detail beschrieben, dass sie dort auch für die Straßen nicht gut ist. Und es hat dadurch den Regen teilweise so ein bisschen Schotter auf dem Asphalt geschwemmt. Und meinen einzigen Defekt habe ich auch dort in der Auffahrt gehabt. Das war so ein 5-Minuten-Stopp. Das war aber jetzt nicht so ein großes Problem. Also Schlauchwechseln habe ich dann doch recht solide gemacht.
Hast du den rostigen Imbus vom Urlaub mit oder hast du dein Multitool verwendet?
Ich habe den rostigen Imbus aufbehalten, weil es einfach für mich so eine kleine Erinnerung ist an Albanien. Aber ich habe dann tatsächlich das Multitool mitgehabt, das ja mittlerweile auch rostig ist. Muss ich ehrlich sagen, weil es schon so oft draufgeregnet hat und weil mir voriges Jahr beim Transcontinental Race mein Salzstreuer, den ich mir gekauft habe zum Essen, einfach zum in den Mund Salz reinstrahlen und mit Wasser nachtrinken, der ist natürlich ausgerunnen. Jetzt ist das Multitool mit Salz und Wasser und Schweiß irgendwie getränkt worden, wochenlang, weil ich es danach auch nicht putzt habe und jetzt ist das auch rostig.
Hast du dir von diesem King of the Mountain die Zwischenzeiten rausgeschrieben? Weißt du, wie es da ausgegangen ist? Ich meine, der Robert hat gesagt, das ist sein Ziel, er holt sich das jedenfalls.
Ja, es war insofern ein bisschen kompliziert, weil man hat manchmal auch bei diesen unsupported Rennen echt ein bisschen viel zu mitdenken, gerade wie man Checkpoints richtig anfährt, wo die genau sind. Manchmal ist es in einem Hotel, manchmal in einem Restaurant oder einmal war es in einer Schule, zum Beispiel der Checkpoint 4 in Mostar im Turnsaal. Und in dem Fall war es jetzt so, man muss zuerst ganz nach oben fahren, an den höchsten Punkt der Straße, wo dieses ganz große Olympia-Logo steht. Das ist sozusagen der höchste befahrbare Punkt, glaube ich. Dort wird elektronisch mit dem GPS-Tracking deine Zeit für die Bergwertung erfasst, weil du zählt dann halt nur dieser Anstieg. Und dann musst du wieder ein paar Höhenmeter nach unten fahren, abbiegen in eine Skihütte und dort den Stempel holen in deine Privé-Karte. Und das war ein bisschen zu viel für mich, weil ich habe mich halt da nach oben geplagt, habe den Botschen repariert, bin oben gestanden, am höchsten Punkt. Und dann bin ich runtergefahren und dann ist mir in der Abfahrt eingefallen, ich muss doch da zweimal zu diesem Checkpoint, also einmal digital und einmal mit dem Stempelpass. Es waren zum Glück nur 50 Höhenmeter und ein paar Minuten Zeitverlust, aber auch so eine ganz kleine Unaufmerksamkeit oder so eine minimal kleine Panne, wo ich mir noch gedacht habe, ja, das ist nicht so schlimm, ich vergiss das, ich ärgere mich nicht, ich fahre halt nochmal nach oben, hole mir den Stempel und dann fahre ich vorsichtig bergab auf dem nassen Schotter.
Man merkt, du hast das verarbeitet, du ärgerst dich nicht mehr drüber. Hast du da einen Blick auf die Gegner werfen können? War das oben drüber oder war das eine Sackgasse rauf und runter?
Es war ja, die letzten paar Meter waren irgendwie nach oben und unten gleich und dann ist man aber bei einer Kreuzung in die andere Richtung gefahren. Das heißt, man hat nicht genau gesehen, wo die anderen sind. Also man hat nicht die gleiche Strecke gehabt, man hat niemand entgegenkommen gesehen. Aber ich habe mir die Zwischenstände oben angeschaut und da jetzt da rausgeschrieben. Und zwar hat mir der Robert rein am Anstieg, ich habe 1,30 gebraucht und der Robert 1,19, also 11 Minuten. Und insgesamt waren nur 40 Minuten hinter mir in der gesamten Zeit. Und dritter war dann auch der Adam mit etwas über 3 Stunden hinter uns. Und zum Beispiel für diese Etappe mit den 3 hohen Bergen habe ich 7 Stunden 45 gebraucht und der Robert 7 Stunden 20. Also das sind wirklich sehr, sehr lange Abschnitte, die da zwischendurch zu fahren waren. Das war für die Psyche dann ein bisschen Ärger, weil zuerst am ersten Tag hat man irgendwie vom Start in der Früh um 5 bis Mitternacht habe ich 5 Checkpoints erledigt gehabt und da habe ich für einen Checkpoint fast 8 Stunden gebraucht. Das ist dann auch vom Gefühl her so ein bisschen zart worden, das Ganze.
Hat dich der Zwischenstand irgendwie beunruhigt? Bist du nervös geworden, auch im Anbetracht dessen, dass du weißt, es kommen noch ein paar Berge?
Nein, nervös bin ich nicht geworden, aber ich habe jetzt schon gemerkt, so, ja, offensichtlich hat der Robert seine Ankündigung wahrgemacht, nämlich auf diese King of the Mountains-Wertung speziell zu schauen und dort Gas zu geben. Und ich habe trotzdem irgendwie gedacht, er hat bisher offensichtlich noch keine Pause gemacht, keine Schlafpause. Generell hat man bei ihm nie Standzeiten gesehen. Ich würde schon damit rechnen, dass er menschliche Züge zeigt und irgendwann einmal stehen bleibt. Aber ihr könnt uns jetzt trotzdem den Anspieler, den, ein Spieler anhören, den du vorher schon
genau, und dann haben wir uns verquatscht und genau, da wollte der Lukas glaube ich auch hin, der hat ganz frenetisch da auf seinem Notizblock geschrieben.
Ich habe gerade einen Botschen gehabt am Aufgefahren, weil da so viel spitze Steine sind, irgendwie Hochwasser und du musst aufgefahren zu dem Strava-Logo. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch einen Botschen habe. Aber soweit so gut. Bin gespannt, wie Nora Müller jetzt drüber kommt. Ich schätze, eine halbe Stunde wird es sein. Er ist schon ziemlich nahe. Aber ja, er wird auch mal seine Probleme haben. Jawohl!
Zweckoptimismus.
Durchhalteparolen.
ja, siehst du, jetzt stehen wir wieder da. Wollen nicht wissen, weil jetzt steht da als nächstes wieder ein Spieler. Jetzt müssen wir den nur irgendwie, müssen wir es so irgendwie hinschlawinen.
Dass wir ja, ich kann sagen, dass also ich habe unterwegs nicht mitbekommen, ich habe mein Handy immer wieder mal verwendet. Ich habe zuerst recht oft für mich selber was aufgenommen und dann, wie es wirklich hart worden ist und der Robert auch näher gekommen ist, habe ich dann irgendwie mit dem Ganzen aufgehört. Also ich habe mich echt nur mal konzentriert aufs Radlfahren. Und ich habe niemals so Nachrichten gecheckt, ob mir irgendjemand was geschrieben hat. Eins der Dinge muss ich auch noch sagen, es hat zum Beispiel vom Veranstalter jeder eine SIM-Karte bekommen, weil in Bosnien bist du nicht mehr in der EU-Zone, du bist halt natürlich nicht mehr in der EU und deswegen hast du Roaming-Gebühren, die wirklich teuer sind, für 1 Megabyte, glaube ich, 15 Euro. Also einmal WhatsApp öffnen und du bist pleite. So. Und wir haben jetzt wirklich alle eine SIM-Karte gekriegt. Das ist echt, echt genial. Das heißt, ich hätte schon schauen können, aber ich habe jetzt nicht auf Instagram, nicht auf Facebook, nicht per E-Mail oder SMS oder was auch immer geschaut, was los ist, sondern ich habe da nur mit der Sabine ein bisschen hin und her mir Sprachnachrichten geschickt und sie war natürlich auch voll dabei. Und die Sachen, die wir gepostet haben, war so, ich habe jetzt schnell ein Selfie gemacht oder ein Video 10 Sekunden lang und habe es schnell per WhatsApp geschickt und die Sabine hat es dann online gestellt. Ich habe nämlich dann irgendwann einmal einen Kommentar gelesen im Nachhinein. Ja, der Robert hat sich die Zeit gespart und nichts gepostet und ich hätte da quasi so viel Zeit verplempert. Also das möchte ich nur sagen. Ich finde, es gehört zu einem gewissen Teil dazu. Mich freut es, wenn Leute mir die Daumen drücken und mitfiebern und da gehört zumindest das dazu, ein paar Sekunden Zeit zu investieren. Aber schön online stellen und einen Text dazu schreiben, die Arbeit wird mir zum Glück von der Sabine abgenommen. Und sie hat dann einmal ihre Meinung quasi oder ein paar motivierende Worte für mich durchgeschickt.
Ich glaube, du hast gerade schlechte Netzabdeckung, also wie es im Manual gestanden ist, trotzdem schicke ich da eine Nachricht, weil sobald du wieder Netz hast, kannst du das dann anhuchen und vielleicht motiviert dich das und freut dich das. Auf jeden Fall sind die zwei, die gerade über den Hotel-Dienst haben, sind die vollen Fans und sitzen vorne bei der Rezeption und schauen Live-Tracking und ja, sind voll aus dem Häusl, was du für eine Maschine bist. Und ja, dass da halt die Daumen drucken und dass sie sich sicher sind, dass du das gewinnst und dass den Robert Närmer Furi lässt und ja, die sind echt so richtig herzig. Und ja, war gerade ein nettes Gespräch. Und ja, jetzt beginnt die zweite und letzte Nacht. Und ja, gib einfach alles, was geht. Hol die letzten Reserven aus. Trotzdem vorsichtig bleiben. Gerade wenn dann die Abfahrten kommen und der schlechte Asphalt. Aber das weißt du eh selber am allerbesten. Du musst dir da eh keine wohlgemeinten Ratschläge geben. Und ja, ich drücke die Daumen. Ich werde wahrscheinlich bis dann die Zieleinfahrt ist oder du dann ankommst, vermutlich eh nicht viel schlafen, weil ich auch die ganze Zeit am Tracker hänge. Und ja, ich fahre in Gedanken wie immer mit, so wie bei allen bisherigen Sachen. Und ich glaube ganz fest an die und dass du noch den letzten Rest aus dir rauskitzeln kannst, auch wenn es richtig zach und scheiße ist. Aber es steckt so viel in dir und so viel mehr in dir, ja, dass ich mir sicher bin, dass das noch ein fulminantes Finish wird. Und ja, viel mehr bleibt mir nicht zum Sagen. Also, gute Fahrt durch die Nacht, gut aufpassen, Druck am Pedal lassen, Roberto, so gut es geht, auf Distanz halten. Und dann dauert es noch einige Stunden, bis wir uns wiedersehen.
Sie war auch schon ein bisschen angenockt von vielen Stunden live dabei sein sozusagen und mir, wie gesagt, das Posten abzunehmen. Ja, aber da waren wir alle noch irgendwie zuversichtlich und guter Dinge, dass ich das in der zweiten Nacht dann irgendwie gut durchbringe.
Diese Auffahrt auf dem Olympiaberg, die war tagsüber. Wie spät war es? Ich weiß jetzt nicht, wo wir im Rennen gerade sind. Also nach dem Halfway-Point, so weit bin ich mitgekommen.
Ja, es ist, ich muss ehrlich sagen, fällt mir jetzt dann auch ein bisschen schwer, weil viele von den Sachen haben sich dann echt ein bisschen so in meinem Hirn ein bisschen so zum Einheitsbrei vermischt, weil es war viel Regen, viel Nebel, viel steile Bergaufpassagen und ja, irgendwie kann ich das dann auch nicht mehr ganz genau sagen. Ich muss jetzt echt auf der Strecke und am Tracker ganz genau quasi nachvollziehbar irgendwie nachschauen oder es versuchen nachzuvollziehen, wo das Ganze alles war.
Jedenfalls tagsüber nach den 3 Powernaps ist es halbwegs gegangen. Die Müdigkeit war, hast du im Griff gehabt und tagsüber bist dann okay dahin gefahren. Und der Vorsprung ist immer kleiner geworden.
Das stimmt, ja. Wobei zwischendurch schon Phasen waren, wo ich richtig gut unterwegs war, wo ich auch selber gemerkt habe, hey, ich bin eh super dabei und es war jetzt nie so, dass ich einen Mördereinbruch gehabt habe. Und im Nachhinein, ich würde es jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen, aber man kann es vielleicht jetzt einfach besser nachvollziehen oder mit sich so vorstellen, währenddem wir da erzählen. Schlussendlich wird es mit Robert so ausgehen, dass wir durch die Pausenzeiten einen wesentlichen Unterschied gehabt haben. Also der Robert ist echt ganz wenig stehen geblieben. Das werden wir später noch, habe ich noch ein paar Zahlen ausgesucht. Ich bin aus irgendeinem Grund zu oft stehen geblieben. Sei es einkaufen, sei es der eine oder andere Powernap, das hat sich einfach summiert. Und wenn ich gemerkt habe, hey, ich bin jetzt lange Zeit durchgefahren, habe nicht stehen bleiben müssen, dann habe ich eigentlich auch kaum Zeit verloren.
Du hast gesagt, viel Regen hast du oft umgezogen. Das ist ja immer sowas, was gerade allein nervig ist und viel Zeit kostet, weil man immer irgendwas vergisst. Dann hat man sich umgezogen. 100 Meter später kommt man drauf, ach, da hätte ich noch was braucht aus meiner Tasche, ich muss wieder stehen bleiben. Das Spiel macht man 2-3 Mal und dann hat man 5-6 Minuten verloren.
Ich habe mir schon einmal Regenjacke angezogen und Regenhose und Neoprenhandschuhe, aber erst später, weil es ist am späten Nachmittag in der Nacht ist dann ein richtiges Unwetter gekommen, da ich das dann braucht. Aber ich habe das schon so gemacht, dass ich mir zum Beispiel die Sicherheitsweste, die Reflektorenweste und die Regenjacken habe ich mir so einpackt im Radl, dass ich während dem Fahren hinkomme, weil normalerweise bin ich ja sehr gut durchgeplant und versuche Stehzeiten zu vermeiden. Das hat grundsätzlich schon funktioniert, aber vielleicht suchen wir uns jetzt eh gleich den nächsten Einspieler an, weil das ist, da weiß ich dann wieder die Tageszeit genau, das war nämlich dann im Sonnenuntergang, wo es dann in die zweite und letzte Nacht hineingegangen ist. Jetzt habe ich mich länger nicht müden können. Im Voran einen ziemlichen Regenguss gehabt, fast einen Wolkenbruch. Da bin ich ja stehen beim Umziehen. Regenhose, Regenjacke, Neoprenhandschuh und war dann natürlich eine Zeit nicht erreichbar, weil alles nass ist. Schau, die Hunde. Brav ist er. Der ist halt ganz so langsamer. Der ist nicht sehr motiviert. Wir sind jetzt durch eine Landschaft gefahren. Sonnenuntergang, aufreißende Wolken, Nebelschwaden,
ganz, ganz arg geil. Fast ein bisschen wie in Irland. Und ja, wunderschön. Und mir geht es körperlich nach wie vor gut. Es ist halt in die Abfahrten einfach so schwierig, Gas zu geben, weil heute in Defekt gestern in Sturz. Ich vertraue dem ganzen System nicht und will nicht schnell runterfahren. Ich glaube, ich verliere in die Abfahrt noch einiges am Robert. Und ich habe es vorher gesehen, er sitzt mir quasi jetzt komplett im Nacken. Und wie ich das jetzt gesehen habe, habe ich gleich ein bisschen fester drauf gedruckt. Mal schauen, wie es ihm geht, wie es mir geht. Also, einer von uns zwei wird gewinnen. Ich werde mich natürlich voll einhauen, dass ich das bin, aber bevor ich da jetzt da einen Sturz riskiere oder irgendwie komplett übernachtig bin und übermüdet, gehe ich sicher kein Risiko ein. So viel steht auch nicht am Spiel. In Wirklichkeit steht nichts am Spiel, außer eine gute Erfahrung oder gutes Rennen. Ja, dann liebe Grüße an die Rezeptionisten und sie sollen weiter in die Daumen drücken. Dankeschön.
Ich habe jetzt genau zugehört, bist du gestanden, als du das aufgenommen hast?
Nein, ich bin vor Hunden davon gefahren.
Okay, aber du bist auch nicht bergab gefahren, weil ich habe deinen Freilauf nicht gehört und ich habe aber auch dein Tretlager nicht gehört. Ich habe extra hingehört jetzt. Hat das WD-40 doch geholfen?
Ich habe die Philosophie, gerade bei solchen mechanischen Dingen, wenn irgendwas knackt oder irgendwas quietscht oder was auch immer, wenn man lang genug ignoriert, hört es von selbst wieder auf. Und ich war ein bisschen skeptisch, wie das am ersten Tag so extrem laut worden ist, aber es hat sich wieder mal bewährt.
hat einfach aufgehört.
Ich war einfach lang genug ignoriert und ich glaube, der Regen war es. Es ist wieder frisches Regenwasser ins Tretlager eingedrungen. Das hat es jetzt wieder beruhigt, das Ganze. Und wenn ich das nächste Mal trainieren gehe in der Sonne, dann muss man wieder überlegen, wie weiter du wirst wieder laut werden.
Zweckoptimismus hast du da schon für die Niederlage vorgebaut, indem du sagst, es geht um nichts, es ist eine schöne Erfahrung, es ist ein Abenteuer, es ist kein Rennen, ich mache es zum Spaß.
Wahrscheinlich, ja. Du meinst es jetzt natürlich lustig, aber wahrscheinlich war es in Ernst gedacht wirklich so, ja. Ich habe mich echt unsicher gefühlt und das Gefühl kenne ich gar nicht so. Mit dem habe ich nicht so gut umgehen können und vor allem habe ich gemerkt, in den Abfahrten ist der Robert wesentlich schneller und ich fühle mich einfach nicht hundertprozentig safe, weil ja einfach ein Sturz passiert ist und ich im Training auch schon herumgerutscht bin mit meinen Reifen auf diesen glatten Straßen. Und wenn ich mit Betreuerteam unterwegs bin, weiß ich einfach, es kann nicht viel passieren, weil ihr passt auf mich auf. Das ist in meinem Kopf ganz tief drinnen und da kann ich wirklich ans Limit gehen. Und beim Unsupported-Rennen, da denke ich mir, wenn da jetzt ein Sturz passiert und du bist irgendwo in der Pampa und es ist dunkel und es kommt stundenlang kein Mensch vorbei, auf das habe ich echt keinen Bock. Und ich bin absolut kein Draufgänger, sondern ich kann dann meine beste Leistung bringen, wenn ich mich sicher fühle. Und es ist halt mit Betreuerteam, ich bin unsupported voriges Jahr Erster geworden beim Transcontinental, dort sehr vieles super funktioniert, da habe ich mich eigentlich auch sehr selten unsicher gefühlt, aber ich bin definitiv keiner, der Risiko mag, ich bin einer, der Risiko vermeidet und immer auf Sicherheit denkt und das ist da jetzt halt irgendwie rausgekommen. Sonst ist es oft so, dass ich trotz allen Umständen mich sicher fühle, in dem Fall war es nicht so.
Sehr gute, ehrliche Antwort. Also es war jetzt nicht nur als Witz gedacht, das war schon mein erster Gedanke, wie ich das gehört habe von dir. Es hat nicht lang gedauert bis zum nächsten Einbruch. Also es war jetzt Sonnenuntergang, es wird finster, Strasser wird müde.
Es ist schon so gewesen, dass die zweite Nacht erstaunlicherweise besser war. Also ich habe mir wirklich gedacht, wenn die zweite Nacht schlimmer wird wie die erste, dann wird es echt blöd, weil du musst ja längere Pause machen und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mir irgendwo ein, zwei Stunden hinlege. Aber ich bin Anfang der Nacht eigentlich recht gut am Radl gesessen und die Augen sind gut offen gewesen. Vielleicht hat er dessen unbedingt geholfen, dass ich ohne Brille gefahren bin schon so lang, weil ich da halt beim ersten Sturz das einfach weggeflogen. Im Regen ist es eh, es beschlagt sehr, da ist manchmal die Sicht eh besser ohne Brille, nur permanent Fortwind macht die Augen vielleicht doch auch müde oder trocknet es aus, wenn es einmal nicht regnet. Wie auch immer, der Abstand zum Robert war wirklich genau 9 Minuten 38 beim letzten Checkpoint 9. Da hat nämlich der Tracker zwar nur irgendwie anzeigt, glaube ich, 14 Minuten, das war wieder wegen diesen 5 Minuten Aktualisierungsintervall, aber der Nikica, der Veranstalter, hat dann mit dem Handy mitgestoppt, weil er selber schon völlig aus dem Häusl war und komplett schweißgebadet und mitgefiebert hat. Und dann hat er eine Story gepostet, die habe ich einen Tag später gesehen, wo er quasi dann mit der Stoppuhr 9 Minuten 38 in die Kamera gezeigt hat, wo ich quasi den Checkpoint verlassen habe und der Robert ganz gemütlich einer spaziert ist. Da hat man irgendwie gesehen, ich versuche Zeit zu sparen, bin ganz schnell einer, war ein bisschen hektisch, habe nicht viel geredet, bin gleich wieder raus und der Robert ist ganz kommod. Einer spaziert, hat so komplett entspannt gewirkt und da hat man ja gedacht, er ist der, was gemütlich unterwegs ist, aber so hat das Bild getäuscht.
Bei diesen 9 Minuten hat er da seine Startvorgabe ausgerechnet oder war das jetzt die reale Zeit am Checkpoint?
Also die Frage habe ich mir nicht gestellt. Die Frage hat sich sicher der Robert auch nicht gestellt und der Nikica auch nicht. Ich glaube, du bist der Erste, der so mitdenkt. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Wir werden es nicht beantworten können jetzt da spontan.
Aber ich habe mir das schon auch gedacht. Rein theoretisch, wenn der Robert mich einholt und sein späterer Start quasi mitzählt wird oder ausgewertet wird, dann reicht es, wenn er an mir Traum bleibt und er ist vorne. Ich müsste ihn quasi schon ein paar Minuten abhängen. Aber wahrscheinlich ist es eh nicht so gerechnet worden. Aber das war zumindest, das waren so meine Gedankenspiele auch.
Es war dann im Endeffekt der Abstand groß genug, dass man darüber nicht reden musste mehr. Haben wir jetzt einen Einspieler? Weil ich habe jetzt wieder, ich habe den Überblick verloren. Haben wir den E8 schon gemacht? Oder sind wir schon bei E9?
Ich erzähle einfach, dass ich, als ich gemerkt habe, der Robert ist halt noch eben 9 Minuten 38 hinter mir und ich habe gemerkt, okay, die Müdigkeit kommt jetzt doch wieder. Ich mache jetzt einen kurzen, das war wirklich ein Powernap von 3 Minuten. Ich habe mir 3 Minuten Handywecker gestellt. Ich habe dann gesehen, eine Pizzeria, es war in so ein Restaurant, wo so eine Markise ausgeholt war, das heißt, das war überdacht und unten waren so zusammengerollte Teppiche. Und das war wirklich eine super Unterlage. Ich habe da das Radl hingelehnt, habe mich 3 Minuten hingelegt und Höhen oben lassen, Schuhe. Ich habe einfach nichts geändert an der Bekleidung, nur 3 Minuten hinlegen. Ich bin nicht wirklich eingeschlafen, habe aber trotzdem mich danach super gefühlt. Bin quasi aufgesprungen und habe mir gedacht, jetzt da bin ich fit genug, um bis ins Ziel durchzuhalten. Ich bin dann richtig schnell gefahren, guten Druck am Pedal und habe wieder mal am Live-Tracking geschaut. Abstand zum Robert bleibt konstant, er kommt nicht näher. Aber der Zustand hat halt nicht so lange angehalten. Erst dann ein, zwei Stunden später oder so war er dann doch da und wir haben kurz geplaudert. Ja. Das war dann eh sehr nett und ich habe gedacht, ja, was sollst du machen? Ich meine, er hat mich eingeholt. Wenn ich jetzt krantig bin oder unzufrieden oder ja, gestresst macht das auch nicht besser und in Wirklichkeit profitieren sowieso immer beide. Bei so einem Rennen geht es einfach darum, dass schon jeder sein Bestes gibt und jeder für sich sein Rennen fährt und wenn man sieht und trifft, auch wenn es um einen Sieg geht, ist glaube ich für beide das Beste. Man hat einfach kurz einmal einen netten Austausch und vor allem Robert und ich sind doch, wir kennen uns gut, wir sind irgendwie befreundet und haben viel Respekt voreinander und da ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie den anderen was Schlechtes wünscht oder versucht, ihn mit allen Mitteln aufzuhalten, sondern ja, wenn einer besser ist, dann ist es zum Akzeptieren.
Und das war jetzt die Einleitung zum Einspieler, oder?
Wir können uns jetzt den Einspieler anhören, genau. Also das war im Prinzip, nachdem wir eine Viertelstunde nebeneinander gefahren sind und geplaudert haben und der Robert hat mich eingeholt in einer Abfahrt. Dann sind wir Flachstückel gemeinsam gefahren, ein Stückel bergauf. dann ist er mal stehen geblieben, Pinkelpause, dann war ich kurz vorne, dann habe ich müssen auch kurz stehen bleiben, Pinkelpause und dann im nächsten längeren Anstieg, der vor uns war, habe ich dann das aufgenommen, was wir jetzt hören.
So, ich werde jetzt nochmal stehen bleiben, 10 Minuten hinlegen, es hilft nichts. Ich bin in der Abfahrt ein bisschen unsicher und der Müller fährt mir ab richtig gut. Da will ich jetzt nicht mit aller Gewalt dranbleiben. Ich mache 10 Minuten Pause und dann fahre ich weiter.
Guter Einspieler. Alle wichtigen Informationen kompakt geliefert. Also es hat dann noch einmal ein Powernap benötigt. Jetzt im Nachhinein. Wir haben vorher darüber geredet, 48 Stunden, 1000 Kilometer, das ist gerade so die blöde Distanz zwischen zwei Nächte durchfahren. Geht fast nicht. Eine lange Schlafpause ist jedenfalls zu viel. 2 Stunden sind es lang. Aber jetzt deine ganzen Powernaps zusammengerechnet, wäre eine Stunde Schlafpause, 2 Stunden im Hotelzimmer vielleicht besser gewesen, jetzt im Nachhinein betrachtet?
Also der Einspieler, sonst haben wir immer gehört, tue ich halt, wenn es bergauf geht und wenn man quasi nicht so einen starken Fortwind hat und ein bisschen Zeit hat, dann nehme ich mir 1-2 Minuten Zeit, fasse das für mich zusammen, nehme das auf, damit wir es spüren können. Das war jetzt ganz was anderes. Das war einfach nur eine minimale Nachricht an die Sabine, damit sie weiß, warum mein Punkterl auf der Landkarte stehen bleibt, dass sie sich keine Sorgen macht, dass er Sturz war oder so. Das war jetzt einmal um auf deinen Kommentar hin, warum der Einspieler so super war. Ich habe natürlich nicht, wenn ich in Kopf an Kopf rennen mit Robert bin, mir jetzt 2 Minuten hingestellt und Späße gemacht mit mir selber und aufgenommen. Das nicht. Ich glaube trotzdem, 1-2 Stunden durchgehend schlafen bringen natürlich schon eine gute Erholung, aber da geht dann halt schon auch ordentlich Zeit drauf. Im Endeffekt waren es jetzt, das war jetzt dann wirklich auch der letzte Powernap. Es wären in Summe etwas schwer zum Mitrechnen, weil einfach niemand ein Protokoll mitschreibt oder mitstoppt, sondern ich kann es jetzt selber nur schätzen und ein bisschen rekonstruieren. Wahrscheinlich waren es 5 Powernaps insgesamt oder 6 und 2 längere mit 10 Minuten und 3-4 kürzere mit 2, 3, 4 oder 5 Minuten. Also wird es irgendwo bei einer halben Stunde sein insgesamt, 25 bis 30 Minuten. Und da ist aber in so kleinen Häppchen aufgeteilt. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das gut passt hat. Ich habe im Vorfeld nicht gerechnet, dass ich so viel brauche, aber ich glaube, ich würde es wieder gleich machen.
Das ist ja mein Lieblingszitat von Mike Tyson, das habe ich eh schon ein paar Mal gebracht. Ah, jeder hat einen Plan, bis er einer in die Goschen kriegt. Und das ist ja das Schwierige beim Ultracycling, dass man seinen Plan hat, aber jederzeit flexibel sein muss, um den anzupassen. Weil wenn du dir vorgenommen hättest, 2 Nächte durchzufahren und dann verzweifelst du am ersten Powernap und dann ist das ganze Rennen im Eimer. Deswegen muss man flexibel sein und mit deiner Erfahrung halt in dem Fall mehr kurze Powernaps machen.
Ja, und Schlaf zu übergehen ist halt einfach, ich finde, mit dem darf man sich echt nicht spülen. Wenn man ein hohes Tempo macht, das ist auch ein Fehler. Und das ist aber ein schleichender Prozess. Du merkst, du wirst langsamer, deine Speicher werden leer, du verlierst ein bisschen an Leistung. Wenn du beim Schlaf überziehst, ist es halt ein Bruchteil einer Sekunde, ein Wimpernschlag und du kannst echt schwer stürzen. Und du merkst nicht langsam, wie die Müdigkeit immer mehr wird, sondern der eine Moment kommt dann unerwartet und deswegen soll man sich da, glaube ich, nicht damit spülen. Und es kann auch sein, wenn man 2 Stunden Schlafpause macht, dass man 1 Stunde später trotzdem wieder müde ist. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, trotzdem. Ich war da halt noch so, dass ich mir gedacht habe, der Robert wird irgendwann stehen bleiben und Pause machen. Bisher hat er noch gar keine gemacht. Und dann ist er zum letzten Checkpoint, auf Checkpoint 10, ein wirklich schwieriger Anstieg gekommen. Da habe ich auch in der Vorbereitung ein bisschen zu wenig genau im Manual geschaut oder auf der Strecke, auf der geplanten Strecke. Das heißt, ich habe den letzten Berg ein bisschen unterschätzt, Und dann steht plötzlich so, es ist Morgengrauen gewesen, wieder Nebel und Regen und überall sind so die Wolken aufgestiegen vom Wald. Und dann fährst du einfach so einen elendslangen, sehr, sehr hohen Berg auf, mit dem du irgendwie nicht rechnest. Und du kennst das vielleicht selber, zumindest kennst du, wie ich auf das reagiere, wenn man plötzlich so einen mörderisch schweren Berg hat, mit dem man nicht gerechnet hat. Es ist ziemlich schwierig, das gut wegzustecken.
Extrem frustrierend, vor allem nachdem du überholt wurdest, die dann auch gemütlich hingelegt hast, weil es eh um nichts geht. Und so kurz, es sind ja immer, egal wie lang das Rennen ist und egal wie lang man unterwegs ist, aber die letzten Kilometer sind immer die schlimmsten. Und wenn sie dann noch so eine Bergform aufbaut, ist es natürlich hart.
Ich habe oben 40 Minuten Rückstand gehabt auf den Robert und in der langen Abfahrt ist auch noch was Lustiges passiert. Es ist dann bis zum Ziel wirklich sehr, sehr viel bergab gegangen. Kurzes Flachstück, ein paar Höhenmeter bergauf und wieder bergab. Also recht ein schneller quasi Teil bis ins Ziel. Und sehr schlechter Asphalt. Das ist auch wiederum als Vorwarnung im Race Manual gestanden. Und ich fahre da bergab und plötzlich liegt ein Baum über der Straße. Also so in einem Meter Höhe circa. Und ich denke mir so, okay, da liegt der Baum, irgendwie ist ja nichts Besonderes. Habe ich geschaut, dass ich zwei, drei Äste wegknickt, dass ich irgendwie unten durchkomme mit dem Radl und bin weitergefahren. Und erst nach dem Rennen ist mir bewusst geworden, dass das eigentlich ziemlich arg ist, dass da einfach das Unwetter oder der Regen so schlimm war, dass da Bäume umknickt sind. Und der Nikita, der Veranstalter, hat im Nachhinein gesagt, das war für die Rennleitung ein wildes Problem, weil die haben dann irgendwie die Feuerwehr verständigt, dass das halt beseitigt wird, so bald wie möglich. Sie müssen mit dem Auto auch vorbeikommen, dann haben sie einen Helfer gehabt, oder war das ein Kameramann, der halt recht kräftig war, der dann auch ein paar größere Äste irgendwie weggerissen, dass das Auto bei einer Stelle gerade noch unter dem Baum durchpasst hat, weil sonst hätten sie irgendwie gar keinen Zieleinlauf machen können, wenn sie nicht zum Ziel hinkommen. Also das war eigentlich schon eine wilde Geschichte, aber da habe ich wieder gemerkt, wie lustig ich im Kopf dann schon drauf war, so, ja, Baum auf der Straße, ganz normal. Ist halt so, fahren wir drüber, passt schon.
Wie groß war die Enttäuschung oder der Frust im Ziel? Ich meine, jetzt lachen wir drüber, aber wie war es dann?
Ja, nicht groß, weil ich dann große irgendwie Herausforderung auch noch gehabt habe. Es war einfach das Fertigfahren, es war dann unterwegs schon ein bisschen frustrierend, weil du weißt, wie schwer es oft ist, so einfach die letzten Kilometer zu finishen und das Ergebnis steht fest. Also nach vorn geht nichts mehr, nach hinten waren auch ein paar Stunden Abstand und dann trotzdem halt noch auf Druck zu fahren, es ist echt manchmal wirklich schwierig. Also bin ich dann echt froh, wie ich trotz dieser scheinbaren Enttäuschung dann noch fertig gefahren bin. Ich war auf der letzten Zwischenzeit wieder gleich schnell wie der Robert. Und ich muss sagen, im Ziel habe mich wirklich gefreut, dass ich so gut durchgekommen bin. Mir war da extrem kalt am letzten Abschnitt, habe ein bisschen Schüttelfrost gehabt, weil halt Regen und Fortwind wirklich sehr, sehr kalt waren. Und da muss ich sagen, bin ich trotzdem froh, dass ich so gut durchgefahren bin. Und ich glaube, ein bisschen ein Dämpfer ist ganz wichtig. Ich habe vieles dazugelernt und ja, es war schlussendlich einfach ein richtig super spannendes Erlebnis. Und ja, natürlich kann man jetzt sagen, jetzt dreht er blöd daher, weil normal möchte er gewinnen und wenn er nicht gewinnt, sagt er, gewinnen ist eh nicht so wichtig, aber es ist wirklich nicht das Wichtigste, was es gibt. Also um jeden Preis muss man nicht alles aufs Spiel setzen, um ganz vorne zu sein, aber trotzdem war es ein super tolles Rennen und ich bin zufrieden, wie ich mit den Problemen unterwegs umgegangen bin.
Wollen wir jetzt da Wir können das jetzt gleich als Ende nehmen. Der Lukas wackelt schon die ganze Zeit mit seinem Endeschild. Und zur Fragerunde kommen und das Fazit, ja, mit den ganzen Zahlen und Fakten und Bibabo in der übernächsten Folge nochmal besprechen. Oder wir machen jetzt noch 10 Minuten und langweilen alle mit Watt, Durchschnittsgeschwindigkeiten, Stehzeiten.
Nein, ich würd nur noch gerne einen Einspieler abspielen, weil den haben wir noch. Das ist sozusagen das Fazit kurz zusammengefasst, ohne jetzt die Füden zu holen. Eins muss ich noch sagen, es hat ein paar Leute gegeben, die dann gesagt haben, boah super, der Strasser hat gewonnen, er hat auf der letzten Etappe noch in Müller abgefangen. Es war wirklich so, der Robert hat am Schluss ein paar Aussetzer gehabt bei seinem Tracker. Da ist der Tracker ausgefallen. 10 Kilometer vorm Ziel steht der Robert still, ich fahre an ihm vorbei, scheinbar. In Wirklichkeit war er eh schon 40 Minuten vor mir im Ziel. Ja, und dann haben wir quasi im Hotelzimmer, habe ich mir dann nochmal das Handy hergenommen und quasi mein Fazit so im Halbschlaf aufgenommen.
Die letzten Stunden oder wahrscheinlich den letzten Tag vom Rennen bin ich nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Es war spannend, es ist knapp hergegangen und ich habe alle meine Energien gebraucht, um ordentlich Radl zu fahren. Außerdem hat es sehr viel geregnet und jede Aktion, das Handy aus dem Plastiksackel zu nehmen, geht einher mit dem Risiko, dass es wieder feucht wird und sich nicht mehr laden lässt oder den Geist aufgibt. Und deswegen gibt es jetzt mein letztes Update sozusagen im Bett liegend. Wir haben jetzt in unserem Hostel, wo wir mit dem Camper im Garten stehen dürfen, für eine Nacht abgegradet auf ein Viererzimmer mit Stockbett, weil ich einfach momentan nicht aufgekommen ins Dachliegegeschoss vom Campingbus. Und Grund ist dafür die ordentliche Wunde an der Hüfte vom Sturz und Knieweh. Und ich bin nicht echt richtig fertig. Ich habe mir das nicht so wild vorgestellt. Race Around Slovenia war vergleichbar. Im Prinzip 1100 oder 1200 Kilometer waren das damals immer. Auch ziemlich immer auf Vollgasdruck und 2 Nächte durch. Also bis auf das, dass die Anstiege in Slowenien ein bisschen weniger waren und nicht so lang, kann man das wirklich gut vergleichen. Und damals war ich da immer völlig am Ende. Also man hat einen Hunger, kann aber nichts essen. Es ist ein Hass, hat aber gleichzeitig Schüttelfrost, weil man so müde ist. Und es ist, die Knie sind durch das Drucken, durch die Belastung einfach ein bisschen beleidigt. Und ich muss sagen, so wie ich jetzt gerade beieinander bin, könnte ich mir nicht vorstellen, mich aufs Radl setzen und noch beim Transcounty weiterzufahren. Das heißt, ich habe das Rennen ein bisschen zu schnell angegangen. Ich glaube, man darf generell unsupported Rennen niemals so schnell starten wie mit Betreuung, weil man einfach körperlich nicht so viel leisten kann oder das Kaloriendefizit nicht mehr auffüllen kann. Und dann kommt es unweigerlich dazu, dass man da ein bisschen abbaut. Und auch wenn ich es gut gemanagt habe, ich bin ja mit einer super Zeit ins Ziel gekommen, der Robert hat es noch besser gemacht, mit dem minimalistischen Zugang, weniger Ausrüstung, weniger Gewicht mitschleppen und sehr langsam starten und dann hinten aussieht dafür konstant bleiben oder sogar ein bisschen zulegen in den Bergen dann. Also das war echt eine Meisterleistung von ihm. Und ich habe einiges dazugelernt, also mehr Tagesrennen unsupported, über eine Woche und mehr weiß ich, wie es funktioniert. Aber ich habe halt gedacht, dass man bei den kürzeren, die 2 Tage dauern, dementsprechend schneller fahren kann. Und das stellt sich als wahrscheinlich für mich nicht richtig heraus.
Sehr schönes Schlusswort eigentlich. Aber du hast mich schon darauf hingewiesen, es ist nicht viel. Und dann haben wir einen schönen Abschluss, wenn du deine Zahlen raushauen kannst.
Ich wollte dich auf den Instagram-Kommentar hinweisen, den, glaube ich, beim Robert irgendjemand geschrieben hat, den haben wir irgendwie per Screenshot rausgesucht, nämlich Chaos schlägt Akribie. In dem Fall. Es hätte auch anders sein können. Wenn ein Defekt passiert beim Robert, dann hätten alle gesagt, wie wahnsinnig ist der fort mit so wenig Ausrüstung durch die Gegend. Und der Strasser war so super, weil der hat an alles gedacht. Und ja, so ist halt der Ausgang manchmal ungewiss und das ist eigentlich dann auch das Schöne. Erster Platz hat der Robert in 52 Stunden 17 geschafft. Zweiter Platz war ich mit 52 Stunden 58. Und der Adam Zaciabel aus Polen war mit 60 Stunden 9 Minuten Dritter. Und die schnellste Dame, sagt uns der Flo.
Cat Smith in 80 Stunden.
Genau, aus UK ist sie. Und Meine Durchschnittsleistung, es ist dann auf Strava auch zu sehen, wobei Strava irgendwie die Werte immer ganz komisch rechnet. das Verhältnis von Stehzeit zu Fahrzeit ist dort anders, die Höhenmeter sind anders als bei anderen Apps wie Garmin Connect oder so. Aber trotzdem, Normalized Power waren 206 Watt und das ist über zwei Tage dann auch wieder ganz gut. Also ich kann auch im Nachhinein nicht sagen, dass ich schlecht gefahren bin, sondern einfach der Robert noch besser war und deswegen gibt es eine große Gratulation an ihn. Und unsere Fahrzeit war ziemlich gleich. Ich habe wahrscheinlich so um die 4 Stunden gehabt, wo ich mich nicht bewegt habe. Und das ist wiederum ein bisschen schwierig zu berechnen. Da kommt auch bei jeder Software was anderes außer. Aber so in dem Bereich war es. Also 4 Stunden Stehzeit und 49 Stunden bin ich am Radl vorwärts gefahren. Genau, und damit haben wir den Zahlenteil schon abgeschlossen.
Na, Gott sei Dank.
Ja, schon oft Rückmeldung kriegt, manche Leute wünschen sich mehr Infos zu Reifendruck, Reifenbreite, Speichenanzahl im Laufrad, Übersetzung, Kettenlänge, ganz viele Details, ganz viel Technik, ganz viele Zahlen. Also,
ja gut, mit Technik können wir beide nicht dienen. Zahlen hätten wir noch mehr, aber Technik vielleicht andere Leute fragen.
Ich möchte nur wirklich das nochmal betonen, also ich habe das Rennen extrem gut organisiert gefunden, das Manual, die Routenbeschreibung, auch die Webseite, es ist wirklich mit sehr viel Liebe organisiert und sehr viel Hingabe, so eine familiäre Atmosphäre. Ich habe mich auf den Straßen sicher gefühlt, also sicherer als in anderen Ländern, teilweise auch in Österreich, weil es vor allem auch dünner besiedelt ist und weniger los ist auf den Straßen. Und muss sagen, das Land ist vielleicht jetzt nicht das populärste, auch nicht für Tourismus oder so, aber es hat echt eine super Infrastruktur, ist viel moderner als man glaubt und trotzdem außerhalb von Städten noch wirklich so wild und unberührt. Und muss sagen, ich bin echt ein Fan und Flo, ich muss sagen, ich lege dir das Rennen ans Herz, weil du hast jetzt ein bisschen so ironisch das Ganze kommentiert und du darfst gerne zeigen, wie gut du es machst. Aber nein, natürlich jetzt im Ernst, ich kann wirklich sagen, eine Empfehlung für alle, die einmal sowas machen möchten, wirklich absolut top.
Klingt so. Ich bin ja immer auf der Suche nach Rennen und Herausforderungen. Dann werde ich euch zweimal sagen, wie man es auch machen kann. Und du schickst dann die Rechnung an den bosnischen Tourismusverband in unser beider Namen, oder? Und dann teilen wir uns die Gage. Ich denke, das war jetzt ein guter Abschluss vom offiziellen Podcast-Teil und wir hätten jetzt noch ein bisschen was eingeplant für Fragen an uns. Wenn jemand was fragen möchte, nicht schüchtern sein, der Rosi geht mit dem Mikro rum. Schau, da haben wir gleich Dominik, grüß dich. Erste Reihe, super.
Das grüß euch. Servus. Möchte meine Frage mit einem Kommentar einleiten und ein bisschen deine Seitenhiebe relativieren, weil ich glaube, gegen Robert Müller, der heute im Jahr 30.000, 35.000 Kilometer fährt und das schon seit Jahrzehnten, ich glaube, gegen den kann man schon einmal verlieren, unter Anführungszeichen. Und wer es schafft, die nach 10 Jahren mal auf den 2. Platz zu verweisen, der hat es ja wirklich verdient. Und der Robert Müller ist halt ein total netter Kerl. Und jetzt zu meiner eigentlichen Frage auch gleich in Richtung Robert Müller. Wir wissen ja, ich glaube, ich habe das einmal in einer Podcast-Folge verraten, dass er auch beim Transcontinental Hire starten möchte. Und da die Frage, hast du trotzdem, dass er eigentlich wenig Fehler gemacht hat, so ein paar Dinge herausgefunden, was du dann beim DCR eben so ein bisschen in die Schranken verweisen kannst? Oder sagst du, dass sie die Akribie dann über, ja, die 8 Tage, 9 Tage, wie lange das so dauern wird, dann doch durchsetzen wird gegenüber dem Chaos?
In jedem Fall habe ich einiges entdeckt oder auch schon vorher gewusst. Ich muss jetzt aber ein bisschen das Ganze taktisch angehen, weil er hört unsere Podcasts. Und wenn ich da jetzt analysiere, was ich von ihm alles weiß oder glaube zu wissen oder wie ich ihn einschätze und vielleicht auch noch, wo seine Stärken und Schwächen sind oder was ich ihm noch empfehlen würde in der Vorbereitung, dann mache ich mir selbst damit das Leben noch schwerer, als es eh schon ist, wenn man gegen einen Robert fährt. Deswegen besprechen wir das vielleicht unter 4 Augen, wir beide, aber nicht in dem Ausmaß, dass es dann der Robert mithört. Und an der Stelle gleich, ich habe dann mit dem Robert auch noch eine Episode aufgenommen. Ich habe mein Aufnahmegerät mitgehabt Und wir haben unten dann direkt nach dem Rennen miteinander geredet, eine Stunde. Das kommt dann nächste Woche heraus und da wird man viel von ihm selber hören, also wie er das Ganze angegangen ist und was er quasi erlebt hat und wie das Ganze aus seiner Sicht gelaufen ist. Generell muss ich sagen, Transcontinental ist dann sicher ganz ein anderer Ding, allein schon Streckenplanung und Grenzübergänge und da muss man dann viel, viel mehr Dinge berücksichtigen. Und ich glaube, da freuen sich alle schon, die das ganze, die ganze Szene mitverfolgen, wie das dann werden wird, weil da werden ja viele andere Gute am Start sein. Der Robin Gemperle, Atlas Mountain Race Sieger, Sebastian Sachs, der viele gute Ergebnisse auch schon gehabt hat. Und da wird sowieso sehr spannend wieder.
Sehr gut. Dann können wir heimgehen. Nein.
So, ich habe mehr technische Frage. Mit Wasser, wie ist es unten? Weil normalerweise bei uns Wasser ist trinkbar, ganz egal wo wir sind. Und ich weiß nicht, ob unten. Und du hast so 1,5 Liter Flaschen, oder? Dann 3 Liter, das ist für 3-4 Stunden Maximum genug. Wie war es? Und ja.
Also ich habe eine Literflasche und eine 0,75er Flasche. Generell ist es so, dass das in Bosnien und generell in der Gegend sehr viel gutes Wasser gibt. Also es steht ein Manual drinnen, wirklich garantiert, dass man das Trinkwasser überall trinken kann. Und das sieht man auch. Es hat wirklich überall so viel geregnet, so viele Flüsse und es waren sehr viele Quellen. Also manchmal wirklich so Brunnen oder Wasserleitungen aus dem Stein, wo einfach frisches Wasser rausquellt. Und ich glaube, in einer trockenen Gegend, wo es kaum Wasserreserven gibt und irgendwo Wassertropfen rauskommen, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Aber dort war das absolut kein Thema. Das war eigentlich eins der Dinge, die auch sehr, sehr angenehm waren, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Ja, das war recht einfach, Wasser nachzutanken. Aber bei dem Wetter und bei dem vielen Regen war es wirklich mit recht wenig Trinken auch wieder möglich, gut durchzukommen.
Ja, ich wollte fragen, wie der Unterschied ist zwischen einer Versorgung mit Ensure oder mit Schokoriegeln, ob du da in der Aktion da was merkst oder wie, oder ob es einfach nur funktioniert, der Körper, oder?
Es ist ein massiver Unterschied, vor allem langfristig, also über 12 Stunden dann halt noch länger hinaus, weil einfach mit Flüssignahrung, mit Ensure und mit Peraton dazu, die zwei Sachen, die ich jetzt gern oder immer verwende, du merkst einfach, die Leistung nimmt nicht ab und alles andere. Es ist sicher so, dass Müdigkeit, Konzentration, das ist ja abhängig von dem, ob du genügend Kohlenhydrate zuführst oder ob du genügend Blutzucker, ob der Blutzuckerspiegel passt. Das alles leidet halt runter, wenn du dich schlecht ernährst. Und das Tankstellenessen ist halt einfach... Es sind weniger Kalorien, es sind kurzkettige Kohlenhydrate, die halt kurzfristig deinen Blutzucker heben, aber recht bald das dann wieder nach unten fällt. Das heißt, man kann es irgendwie schwer vergleichen. Man muss wirklich von vornherein die Taktik so ändern, dass man weniger verbraucht, weil man einfach sonst das nicht nachfühlen kann. Und wenn ich weiß, ich bin, der Flo ist im Auto und ich kriege jede Stunde das, was ich brauche, dann kann ich eine höhere Intensität fahren, weil ich mir sicher sein kann, dass ich nach 12 und 24 Stunden einfach immer noch quasi nachfühlen kann und mein Defizit nicht entsteht.
Okay, danke. Eine Frage habe ich noch von meiner kleinen Tochter. Wie ist es mit dem Zähneputzen? Hast du Zahnbürste, Zahnpasta mit und nach jedem Schokoriegel? Oder wie schaut das aus?
Jetzt muss die kleine Tochter bitte weghören. In dem Fall leider ganz schlecht. Also da habe ich auf das verzichtet. Bei den längeren Rennen habe ich schon Zahnbürste dabei und tue mir öfter Zähne putzen, auch zum Unterbleiben. Scharfe Zahnpasta ist ja wirklich so ein bisschen erfrischend. In dem Fall muss ich sagen, habe ich da meinen Zähnen nichts Gutes getan. Aber Flo, wie ist das bei dir? Ich meine, du warst in Ruanda auch mehrere Tage unterwegs. Zähneputzen dreimal am Tag rot nach weiß?
Ja, tatsächlich. Der Trick ist, die Zahnbürste abzusägen. Dann wiegt sie weniger. Das ist ganz wichtig. Aber ja, mit so einer kleinen Zahnpastatube zweimal am Tag Zähne putzen. Bei längeren Rennen, bei Zwartag oder Race Around Niederösterreich, putzen wir natürlich nicht die Zähne. Das geht schon, ausnahmsweise.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, ist heute jemand bei uns, der beim BH-Trennen auch mitgefahren ist. Und ich habe den Sascha vor dem Start kennengelernt und es war sein erstes Ultra-Radrennen überhaupt und dafür hat er sich ein wirklich schweres ausgesucht. Und Sascha Pseiner ist aus Graz, er ist teilweise mit dem Rad auch angereist nach Banja Luka und wieder zurückgereist und du hast viel zum Überstehen gehabt, das ist nicht so richtig gut gelaufen, du hast es trotzdem geschafft und bist erst heute wieder angekommen und ich habe dann auf Instagram geschrieben, hey, wenn du Lust hast, bitte komm vorbei, bist herzlich eingeladen und wir freuen uns, dass du heute da bist. Jetzt gibt es einen großen Applaus für dich und vielleicht kannst du uns dann erzählen. Und vielleicht kannst du uns dann kurz erzählen, wie das Ganze für dich war.
Ja, hallo mal. Muss sagen, es war eine richtig geile Erfahrung. Ich habe Bosnien zum Lieben gelernt. Es ist wirklich alles schief gegangen, was schief gehen hat können. Aber es war mein erstes Rennen und ich habe richtig viele gute Erfahrungen sammeln können, was ich beim nächsten Mal nicht mehr machen darf. Zum Beispiel am Start gleich einmal zu viel Gas geben. Ich war bis zum zweiten Tag richtig schnell. Ich war schnell in Visegrad. Ich glaube, das war Checkpoint 7. Ich bin während dem Rennen auch durcheinander gekommen, welcher Checkpoint welcher ist. Das hat dazu geführt, dass ich am Checkpoint vorbeigefahren bin, ca. 25 Kilometer und 1000 Höhenmeter gemacht habe. Ich habe aber am Weg dorthin sehr viele Leute noch überholt. Und war aber dann oben und dann schaue ich so auf Komoot am Handy einmal und merke, scheiße, ich habe mich richtig verfahren. Und bin dann wieder zurückgefahren zum Checkpoint, wie ich mich angezogen habe. Es hat einen Strömen geregnet, es hat so 5 Grad dort oben gehabt. Und habe gemerkt, okay, jetzt ist es vorbei. Und während runterfahren habe ich gemerkt, okay, vielleicht gebe ich noch nicht auf, schlafe ein bisschen länger und schaue halt, was passiert. Dann hat mir in der Früh eine Freundin noch gut zugeredet, war weiter, du bereust das sonst. Habe ich gemacht, fahre den gleichen Berg nochmal auf, ist sogar schneller, weil ich eh schon keinen habe. Und ja, was passiert? Kurz abgelenkt gewesen und dann triffe ich auf so ein Schlagloch mit einer Hand gerade am Lenker. Das Schlagloch war wahrscheinlich eine Abkürzung nach Sarajevo. ja, und dann hat es mich richtig auf die Pappen gehauen. Und ja, blöd gelaufen und dann bin ich den Olympiaberg raufgefahren und dort habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich Tempo rausnehme und ja, einfach fertig vor, habe gesehen, es haben glaube ich schon 5 Leute aufgegeben zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gewusst, passt, ich fahre es einfach gemütlich fertig und nimm mir die Zeit und habe es dann halt in, glaube 111 Stunden geschafft. Statt in die vorgenommenen 90, habe einige platte Reifen gehabt. Also beim ersten Batschen nach Checkpoint 1 habe ich noch richtig geflucht im Wald, aber ich war sehr schnell beim Batschen wechseln. Ja, beim dritten Batschen bin ich dann nervös geworden, dann habe ich keine Schleich mehr gehabt. Ja, blöd gelaufen, mit dem vierten Batschen dann rufe ich meinen Mechaniker an, du, was soll ich machen? Und er so, ja, wickel Gafferband rum, hast du eins mit, oder? Ja, ein bisschen eins auf der Pumpe. Ja, dann habe ich den halben Berg wieder runterfahren können, weil ich mich erinnert habe, da war ein Vulkaneiser. Und der hat mir innerhalb von 5 Minuten den Batschen gekriegt, hat wollte kein Geld dafür, hat gelacht, wie er das Gafferband gesehen hat und hat mir eine gute Fahrt gewünscht. Ja, und eins der Themen, das ich jetzt für nächstes Jahr weiß, dass ich mehr trainieren muss, ist das Schlafdefizit und richtige Ernährung, weil das ist brutal, was da alles schief gehen kann. Ja. Also und eins noch, was auch passiert ist, da habe ich richtig geflucht, dann fahre ich einigermaßen erholt von dem Olympiaberg runter. Was passiert? Das, was dir letztes Jahr beim DCR passiert ist, ich habe nicht mehr aufgeschalten können. Ich fahre grundsätzlich eine hohe Kadenz, aber das habe ich nicht geschafft. Und ja, habe dann in Sarajevo ewig gebraucht, bis ich einmal eine Batterie gefunden habe und bis ich einmal die Schaltung wieder bergen habe können. Ja, aber ich bin heil ins Ziel gekommen und das war schön. Und vor allem, es sind dann wirklich 10 Leute im Ziel gestanden, obwohl ich schon 20 Stunden spät war. Und der Veranstalter ist dort gestanden und der hat mich dort gefeiert, dass ich das durchgezogen habe. Das war unglaublich. Also es war ein schönes Gefühl. Kann ich jedem nur empfehlen, dort einmal mitzufahren. Dankeschön.
Also eins der Learnings ist jedenfalls nächstes Mal tubeless, oder?
Puh, das muss ich mir noch gut überlegen. Never change a running system.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass du jetzt auch so spontan warst und ein bisschen was davon geteilt hast, wie es dir gelaufen ist. Ich habe auch wirklich dann mitgefiebert mit dir und habe ein bisschen reingeschaut, wie es bei dir so läuft. Und ich habe zuerst gedacht, cool, hoffentlich treffen wir uns in Banja Luka noch, weil irgendwie Graz und so weiter und kurz vielleicht was aufnehmen, wie es da geht. Du hast halt so viel zum Kämpfen gehabt, dass du später noch bei einer Luca gekommen bist, aber dafür bist du heute da dabei, das freut uns sehr. Dankeschön.
Danke.
Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, ich habe da ein Accessoire mit, das ist mein Reifen aus Ruanda. Den würde ich verschenken, falls ihn wer haben will. Kann man sich nachher gern bei mir abholen.
Eins haben wir noch als Abschied. Eine kleine Überraschung. Gleichzeitig auch eine Vorschau auf die nächste Episode. Wie schon erwähnt, habe ich mit Robert Müller mich unten zusammengesetzt. Wir sind da extrem professionell in einer Garage gesessen, hinterm Hotel. Und ich habe das Aufnahmegerät hingestellt und der Robert hat halt erzählt, wie es gelaufen ist für ihn. Und als kleinen Ausschnitt, das zeigt, wie professionell er drauf ist und wie super vermarkt hat er den ganzen Sport macht und dass es für ihn wirklich nur ums Kommerzielle geht und um Follower und um wirtschaftlichen Erfolg und um große Sponsoren und um das Geld eigentlich. Haben wir jetzt einen kleinen Ausschnitt als Vorschau auf das, was nächste Woche dann kommt.
Also zum Thema Sponsorensuche. Ich wollte mich letztens bewerben als Lebkuchen-Influencer. Da hat irgendwie Lebkuchen Schmidt auf Instagram Influencer gesucht, die eben Testpakete bekommen und dann Lebkuchen bewerben. Ja. Und ich nehme das ja gerne für im Winter fürs Wintertraining beim Radfahren, beim Langlaufen. Auch in den Pyrenäen habe ich viel Lebkuchen gegessen. Hier war es leider zu warm, obwohl ich im Supermarkt sogar welche gefunden habe.
Hätte es Lebkuchen gegeben?
Ja, es gibt hier im Supermarkt Lebkuchen.
Ja, in deiner Story war das Thema, ich habe nicht gewusst, ob das
von hier
war.
Aber es ist natürlich zu warm, das wäre alles geschmolzen. Und auf jeden Fall wollte ich mich bewerben als Lebkuchen-Influencer und habe gedacht, so die Geschichte, dass es jemand für extrem Ausdauersport verwendet, als Verpflegung, ist ja vielleicht für die interessant. Aber dann stand drin, man braucht mindestens 3000 Follower auf Insta. Und die habe ich nicht, also konnte ich mich nicht bewerben, leider.
Wie viel fehlt dir?
Also ich habe jetzt ein paar hundert dazu bekommen seit gestern. Ich glaube, es fehlen noch 400, 500.
Na bitte, folg's doch.
200 fehlen noch, dann kann ich mich bewerben als Lebkuchen-Influencer.
Bitte, nach dieser Sitzfleisch-Episode brauchen wir 3000 Follower und ein Lebkuchen-Sponsoring. Ganz wichtig.
Also dieser Aufruf ist wirklich ernst gemeint. Ich gönne dem Robert auch Sponsoren. Ich selbst bin da eh gut aufgestellt, für was ich sehr dankbar bin und der Robert soll auch Lebkuchen gratis bekommen und hoffentlich noch viele andere Sponsoren. Ja, und apropos Sponsoren, wir haben für alle, die heute da sind, jetzt nach der Aufzeichnung ein Flascherl Fevertree. Vorne draußen bitte einfach zu mitnehmen und als kleine Kostprobe für zu Hause. Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, dass wir sowas demnächst wieder machen werden, nicht erst in 3 Jahren wieder beim 6. Geburtstag, sondern früher.
Ja, vielen Dank fürs Durchhalten und Die Robert-Müller-Folge kommt nächste Woche raus, wenn die Folge veröffentlicht ist. Das heißt, in 3 Wochen. Weil nächste Woche kommt die erste Folge raus, in 2 Wochen kommt die zweite Folge raus und dann kommt die Robert-Müller-Folge raus. Also damit müssen wir uns die ganze Zeit herumschlagen. Also wenn es da Plotholes gibt und immer wieder Zeitsprünge in unseren Episoden, das genau deshalb passiert sowas.
Wenn jetzt da noch jemand eine Frage hat und vielleicht jetzt nicht vor allem mit dem Mikrofon die Frage stellen wollte, wir bleiben noch ein bisschen da. Wir lassen den Abend noch ausklingen und mein Fever Tree ist schon leer. Deins ist noch voll.
Meins ist noch voll, das werde ich jedenfalls noch austrinken. Und den Reifen nehme ich nicht mit haben. Also wenn ich hauen da draußen den Mistkübel dann weg, ja? Wenn den keiner nimmt.
Also danke für den schönen Abend.
Podcast-Werkstatt.